Ich weiß, das Thema Geld ist sehr wichtig für Sie, deshalb sollten Sie gut zuhören jetzt. Ach so, genau. Also, soziale Medien, dabei sind wir, vermitteln und relativieren Heterogenes. Mit Geld habe ich angefangen. Mit der Oberfläche, mit dem oberflächlichen Daseinsweisen von Geld. Da wissen Sie jetzt einiges. Münzgeld, Papiergeld, Metallisten, Konventionstheorie des Geldes, Bargeld, Buchgeld. Ja, das ist die Oberfläche, die eben, das kann ich nicht oft genug betonen, sehr wichtig ist beim Geld. Vielleicht ist Ihnen das auch schon mal aufgefallen. Man sieht es dem Geld nicht an, woher es kommt. Und Sie können die Oberfläche eines 100-Euro-Scheins stundenlang betrachten. Da klebt kein Blut dran. Finden Sie keine Seifenpulverreste von einer Geldwaschanlage. Auch nicht den Schweiß, den Ihr Onkel vergossen hat, um sich das Geld zu verdienen, das er Ihnen zu Weihnachten schenkt. Bei Kindern, wenn sie anfangen, mit Geld umzugehen, da versuchen sie immer noch eine Zeit, die Herkünfte zu erinnern. Das Eurostück ist von Oma letzten Sonntag und dieses Eurostück, das lag unterm Sofa und die können das noch auseinanderhalten. Aber mit dem Reiferwerden breitet sich dann die große Amnesie und Amnestie über das Geld aus. Die Herkünfte sind vergeben und vergessen. Da will ich weitermachen. Soziale Funktionen von Allzweckgeld. Im modernen Geld, so wie wir es benutzen, sind heterogene Mittelbereiche miteinander vermittelt. Abstrakt ist das gesagt. Einfacher wird es, wenn wir es funktionalistisch ausdrücken. Modernes Geld ist Allzweckgeld oder Mehrzweckgeld, nämlich erstens ein Zahlungsmittel. Sie können zahlen, Zahlungsmittel. Dazu gehört natürlich auch Hortungsmittel, Sie können Geld horten. Zweitens, Geld ist ein Tauschmittel, manche sagen auch ein Zwischentauschmittel. Und schließlich, Geld ist ein Drittel zur Wertmessung. An allen drei Mittelbereichen hängen soziale Konstellationen, die heterogen zueinander stehen und die im Mehrzweckgeld, im Allzweckgeld miteinander vermittelt sind. Und diese Unterschiede zwischen Zahlen, Tauschen und Wertmessen, diese Differenzierung entgleiten dem modernen Bewusstsein, das sich daran gewöhnt hat, Bezahlen, Tauschen und Wertmessen in eins zu sehen. Nun hat man lange Zeit versucht, die Frage nach dem Ursprung des Geldes so zu beantworten, dass man irgendwie einen dieser drei Mittelbereiche für fundamental erklärt und sagte, das war zuerst und das andere ist daraus abgeleitet. Diese Versuche sind alle gescheitert. Das Geld hat plurale, differente Ursprünge und vieles davon wissen wir auch nicht. Also fangen wir an, Geld als Zahlungsmittel oder Hortungsmittel. Die Frage lautet hier, bezahlen oder nicht bezahlen müssen und stattdessen horten zu können, um dann vielleicht mehr zu bezahlen. Also wir gehen auf diese soziale Situation, etwas ist zu bezahlen. Etwas ist zu bezahlen. Moderne Beispiele, Bußgelder für falsches Parken, überhaupt Steuern, Beitrittsgebühren zu edlen Clubs, Studiengebühren. Damit Geld überhaupt als ein Zahlungsmittel Verwendung finden kann, muss es so etwas geben wie eine Verpflichtung. Oder in der deutschen Sprache so wunderbar zweideutig Schuld genannt. Es muss eine Verpflichtung, eine Schuld geben. Die Frage ist nun, wie entstehen Verpflichtungen? Woher kommt überhaupt dieses eigenartige, man muss etwas bezahlen? Wenn wir in einfache Gesellschaften gehen, die uns ja häufig als Modell für komplexe Gesellschaften gelten, so haben wir überall ein ähnliches Bild. Ein Mensch wird geboren und schon muss was bezahlt werden. ein paar Perlen ins Meer geworfen, eine Ziege geschlachtet, ein Fest finanziert, ein Opfer gebracht. Die Variationen sind groß, aber da ist eine Verpflichtung, die muss erfüllt werden. Ist der Mensch etwas älter, wird aus dem Kind ein Erwachsener, so ist anlässlich der Initiation zum Pubertätsriten wieder etwas fällig. Bei Verlobung und Heirat entstehen Verpflichtungen. Bei Tötungen und Unfällen entstehen Verpflichtungen und das kann auch alles sehr teuer werden. Was ist das? Das sind Verpflichtungen, die entspringen dem nicht ökonomischen Bereich. Sie haften in gewisser Weise an der Reziprozitätsnorm, über die ich gesprochen habe. Das heißt, was immer Menschen von der Welt gegeben wird, sie müssen etwas zurückgeben. Sie müssen etwas zurückgeben. Diese Gegengabe, die kann eben zu Strukturen führen, in denen, wie soll man sagen, so etwas Ähnliches wie Geld auftaucht. Es sind dann gleichsam stereotypisierte Opfergaben. Also je nach gesellschaftlichen Normen, zum Beispiel bei der Geburt zwei Ziegen für den Jungen schlachten, eine Ziege für das Mädchen. Das ist nicht gendergerecht. Bei Heiraten vielleicht drei Ziegen als Brautpreis. Und wenn Sie sich intensiver in diese komplizierte Welt der Opfergaben hineinbegeben, die in den Gesellschaften immer wieder ganz anders geregelt sind, dann werden Sie feststellen, dass es eigentlich drei Typen von Opfern gibt. Also diese grundsätzliche Situation, man ist verpflichtet, ein Opfer muss erbracht werden, es muss etwas bezahlt werden. Das gibt es in drei Varianten. Einmal durch Gaben, die verzehrt werden oder die ins Meer geworfen werden oder die in Rauch aufgehen. Wenn man so will, so etwas wie Zahlungen an den Kosmos. Dann gibt es einen Typ von Gütern, die bezahlt werden müssen, die weiterverwendet werden. Ich nenne das in Zahlungen als Ausstattung. Es gibt so natürlich traditionellen Gesellschaften immer noch bei Heiraten etwa, nicht? Bettwäsche, Besteck und so weiter, Geschirr, Ausstattung, Güter, die weiterverwendet werden. Und drittens gibt es einen Typus von Gaben, von solchen Objekten, die eben speziell zur Einlösung von Verpflichtungen extra hergestellt werden. Also was weiß ich, eine bestimmte Art von Muschelketten oder eine bestimmte Art von Federkränzen. Also Objekte, die eigens nur für den Zweck produziert worden sind, um Zahlungsverpflichtungen einzulösen. Zahlungen mit Symbolgegenständen, die zu nichts anderem Nutze sind. Also das ist jetzt stark vereinfacht. Zwischen 1, 2, 3 gibt es natürlich die buntesten Mischungen in den Brauchtumsverpflichtungen. Und man kann nun vermuten, dass die Zahlungen mit speziellen Symbolgegenständen, die nicht in Rauch aufgehen, die nicht versoffen werden, die nicht der Ausstattung dienen, der Weiterverwendung dienen, dass diese Linie 3 Gaben als spezielle Symbolgegenstände, dass das eine Quelle des Geldes sein könnte. Es ist dies eine Art, wie es in manchen Gesellschaften heißt, heiliges Geld, das auch dazu geeignet ist, die Opferverpflichtungen nicht ruinös werden zu lassen. Das geeignet ist, überhaupt ruinöse Opfergaben zu ersetzen. Denn Zahlungen sind bitter in allen Gesellschaften. So gibt es auch in kleinen Gesellschaften, unter die verschiedensten Geldsorten für verschiedene Verpflichtungsanlässe, die nebeneinander existieren. Also nach dem Schema, diese wunderschönen blauen Federn, das gibt es bei Geburten. Was weiß ich, die roten Muscheln bei Hochzeiten, die grünen Steine bei Tötungen und Unfällen, sozusagen als Gabeverpflichtung, ohne dass man diese Dinge, diese Sorten zunächst gegeneinander einwechseln könnte. Wenn Sie sich solche Szenen mal ausmalen, dies vor Augen halten, dann können Sie ermessen, was es sozial bedeutet, wenn differente symbolische Verpflichtungsgelder gegeneinander konvertierbar werden. Was dann stattfindet, ist eben eine mediale Vermittlung und Relativierung von Heterogenen. Das heißt, Geburtsgelder sind konvertierbar mit Heiratsgeld. Dann findet so etwas statt wie eine Generalisierung von Opfersymbolen. Wir sind hier bei dieser dritten, bei Gaben, die konsumiert werden, ist kein Problem. Da ist dann die Sache weg. Das ist in Rauch aufgegangen, aufgegessen oder ins Meer geworfen. Ausstattungen gehen weiter, nutzen sich ab. Die Geldlinie, mögliche Geldlinie wären diese speziellen Symbolgegenstände, die eben für Verpflichtungsanlässe hergestellt worden sind. Nun kommt ein weiteres dazu, das heilige Geld oder Symbolgeld, wie man das nennen könnte. Zunächst mal gleichgültig, wie viele Sorten davon existieren in einer Gemeinschaft und wie die Konvertierbarkeit geregelt ist. Diese Gaben als Symbolgegenstände, sie sind hortungsfähig. Man kann das horten. Warum? Weil es weder aufgegessen wird, noch ins Meer geworfen wird und weil es sich auch nicht als ein Ausstattungsgegenstand abnutzt. Und konsequent ist ja auch, dass in dem Maße, in dem die Konvertierbarkeit zunimmt, das Hortungsinteresse wächst, weil man mit diesem Sakralgeld eben dann Verschiedenes bezahlen kann, weil es ein Stück weit entkoppelt ist auch vom zeitlichen Rhythmus der Verpflichtungsanlässe. Sie haben jedes Jahr übrigens einen Geburtstag, wo Sie auch verpflichtet sind natürlich. Es sei denn, Sie sind so knauserig, haben Sie auch wieder soziale Probleme. Ne? Die Frage, die sich natürlich dann stellt, ist, wo bleibt denn eigentlich das zu Zahlende, wenn es nicht ins Meer geworfen wird und nicht in Ausstattungen bleibt? Nun, entweder wird dieses Geld von einer Verwandtschaft an die andere gezahlt. Es gibt sozusagen einen Ring von Weitergaben anlässlich der Verpflichtungsanlässe. Oder es kommt an die Zentrale, da muss es hingegeben werden, wo sich dann der Häuptlingsschatz befindet. Wobei in der Regel, wenn Rangunterschiede, also soziale Differenzierung besteht, es immer so ist in einfachen Gesellschaften, dass der Ranghöhere immer mehr bezahlen muss und der Ranghöchste muss am meisten bezahlen. Also die Geburt eines Häuptlingssohnes ist eine teure Angelegenheit. Ja, was muss der zahlen? Vielleicht 10 Muschelketten an die angesehene Familie Meier, 8 für die rangniedrigen Müller, eine für Schulze und Schmidt und dann noch die Ausstattung und schließlich das, was in Rauch aufgeht und was verprasst wird. Also, zusammengefasst, Geld als Zahlungsmittel für Verpflichtungen entsteht aus einer nicht ökonomischen Schuld, die eben durch Verlustopfer, so würde ich das erste nennen, durch Ausstattung oder eben durch solch eine Art heiligem Geld, Symbolgeld abgegolten werden muss. Dieses heilige Geld ist zunächst kein Tauschmittel. Es gibt Gesellschaften, die Geld überhaupt nur als Symbolgeld kennen, aber gar nicht als Tauschmittel. Zahlung und Austausch sind eben zwei Welten und im modernen Geld sind sie eben medial miteinander vermittelt und relativiert. Mit demselben Geld zahlen wir Bußgelder, Verpflichtungsgelder, Studiengebühren oder Verpflichtungsgelder als Spende zur Vermehrung des irdischen Kirchenschatzes oder unseres himmlischen Kontos oder für unsere Geburtstagsparty, zu der wir uns verpflichtet fühlen. Und auf der anderen Seite tauschen wir mittels desselben Geldes die Güter ein, die wir brauchen oder haben wollen. Und dazu komme ich jetzt, nämlich das Geld als Tauschmittel, als Zwischentauschmittel. Tauschen. Das ist übrigens die verbreitetste Ableitung des Geldes. Die gesamte klassische Nationalökonomie sind sich einig, Geld ist als Tauschmittel entstanden. Es dient der Erleichterung des Warentauschs. Auch Marx als Kritiker der politischen Ökonomie folgt ganz dieser Linie. Also versuchen wir, die Geschichte vom Tauschen zu erzählen. Also ich habe 6 Kartoffeln, gibst du mir dafür 3 Birnen tauschen. Der andere überlegt, 3 Birnen gegen 6 Kartoffeln. Nein, sagt er, ich mag überhaupt keine Kartoffeln, ich esse lieber Nudeln. Tut mir leid, sage ich, Nudeln habe ich nicht. Ich habe eben jetzt einfach nur Kartoffeln. Das ist, wie soll man sagen, ein Naturaltauschanlauf, der komplett scheitert. Und im Stillen denkt sich jeder von uns, ach, hätten wir doch ein Mittel, zusammenzukommen. Und hinter den Kulissen ertönt die Stimme der volkswirtschaftlichen Fakultät, der Wirtschaftsweisen, und die Stimme sagt, was euch fehlt, ist Geld, ein Mittel, mit dem man Güter, die ja nicht immer in den Händen derer sind, die man gerade vor sich hat, erreichen kann. Ihr kommt schon zum Tausch, wenn der Kartoffelbesitzer sich jemanden sucht, der 6 Kartoffeln haben will. Die verkauft er dann für 1 Euro. Mit dem 1 Euro sucht er sich jemanden, der Nudeln hat, kauft die Nudeln ihm ab, kommt zum Birnenbesitzer zurück, jetzt mit Nudeln statt Kartoffeln, und dann könnt ihr beide Nudeln gegen Birnen tauschen. Und ein strahlendes Lächeln zeigt sich auf der Miene des Nationalökonomen. Der Soziologe ist etwas verwirrt. So ein Aufwand, sage ich mir, als Kartoffelbesitzer, umständlicher geht es wohl nicht. Und Sie, verehrter Nationalökonom, behaupten, dass Geld den Tausch leichter macht. Im Gegenteil, diese Suchereien und Rennereien. Ja gut, der Kollege runzelt die Stirn und denkt tief nach, murmelt immer wieder vor sich hin, aber es ist doch ganz sonnenklar, dass Geld als ein Zwischentauschmittel den Tausch erleichtert. Nur diese störrischen Soziologen kapieren nicht die einfachsten ökonomischen Tatsachen. Meine Damen und Herren, diese Geschichte, die ich Ihnen erzählt habe, hat natürlich irgendwo einen Haken. Vielleicht überlegen Sie mal, wo da der Haken ist. Möglicherweise habe ich Sie auch ganz falsch erzählt. Sollten Sie mal nachdenken und vielleicht auch eine andere Geschichte mal erzählen, wie man erklären könnte, dass Geld als Tauschmittel den Naturaltausch leichter macht. Also, geldvermittelte Tauschgänge bestehen aus 2 Akten, Geld gegen Ware, Ware gegen Geld. Sie sehen, das ist das ganze Geheimnis. Und zwar aus Kaufen und Verkaufen. Bei Kaufen wird aus Geld in Ware verwandelt und bei Verkaufen aus Ware Geld. Ja, das machen Sie auch jeden Tag. Nun gibt es 2 Auffassungen, an denen sich die Geister scheiden. Die einen sagen, Kaufen und Verkaufen, das sind identische Akte. Man ist mal ganz zufällig, ist man mal Käufer, mal ist man Verkäufer. Und die anderen sagen, Kaufen und Verkaufen stehen zueinander wie Himmel und Hölle. Die einen sagen, der Warenbesitzer, der verkaufen will, das ist eigentlich schon so etwas wie ein verpuppter Geldbesitzer. Es handelt sich um einen Prozess, der zugleich zweiseitig ist, vom Pol des Warenbesitzers Verkauf, vom Pol des Geldbesitzers Kauf. Also ist der Verkauf ein Kauf. Das ist eine Auffassung, die auch Marx immer vertreten hat. Jeder Besitzer reflektiert sich in 2 entgegengesetzten, aber ergänzenden Bewegungen. Marx schreibt, ich zitiere, als Agent des Verkaufs wird er Verkäufer, als Agent des Kaufs Käufer. Wie aber in jeder Wandlung der Ware ihre beiden Formen, die Warenform und Geldform, gleichzeitig existieren, nur auf entgegengesetzten Polen, so steht demselben Warenbesitzer als Verkäufer ein anderer Käufer und als Käufer ein anderer Verkäufer gegenüber. Wie dieselbe Ware die 2 umgekehrten Wandlungen sukzessiv durchläuft, aus Ware Geld und aus Geld Ware wird, so wechselt derselbe Warenbesitzer die Rollen von Verkäufer und Käufer. Es sind dies also, fährt Marx fort, keine festen, sondern innerhalb der Warenzirkulation beständig die Personen wechselnden Charaktere. Zitat Ende. Also Kauf und Verkauf sind wechselnde Charaktere eines identischen Vorgangs. Ja, was aber, wenn man an dieser Identität, an diesem zugleich nun anfängt herumzuzweifeln? Was, wenn man Käufer und Verkäufer als einander fremde Gestalten auffasst und an die Welten denkt, die zwischen Kauf und Verkauf liegen? Das Geld als Zwischentauschmittel, das beginnt nach allem, was man weiß, nicht im Binnenraum einer Gemeinschaft. Da entsteht es nicht. Im Binnenraum einer Gemeinschaft entstehen Zahlungen, Zahlungsverpflichtungen, Geld als Zahlungsmittel. Das Geld als Zwischentauschmittel entsteht ganz woanders, nämlich an der Grenze der Gemeinwesen, nämlich dort, wo zwei fremde Gemeinwesen einander begegnen. Die ersten Handelsplätze, die ersten Märkte, das sind zunächst Orte außerhalb des Dorfes, besondere Plätze, an denen sich einander Fremde begegnen. Da kann man nicht darauf vertrauen, dass der Fremde sich an die Zahlungsverpflichtungen der eigenen Gemeinschaft hält. Das heißt, bei Geld als Tauschmitteln ist Misstrauen von vornherein einprogrammiert. Misstrauen. Misstrauen, ein Spalt, ob das mit der Identität von Kauf und Verkauf auch so ist. Marx hat das an vielen Stellen auch gemerkt, dass so etwas wie eine Asymmetrie zwischen Kaufen und Verkaufen besteht. Ich habe eine Stelle gefunden, da kritisiert er alle diejenigen, die von einer Harmonie, von einem Gleichgewicht zwischen Käufer und Verkäufer träumen und schreibt, ich zitiere, das metaphysische Gleichgewicht der Käufer und Verkäufer beschränkt sich darauf, dass jeder Kauf ein Verkauf und jeder Verkauf ein Kauf ist, was kein sonderlicher Trost ist für die Warenhüter, also nicht mit, ohne H geschrieben, für die Warenhüter, die es nicht zum Verkauf, also auch nicht zum Kauf bringen. Zitat Ende. Aber er hat diese Asymmetrie gesehen, aber er hat dann irgendwie, hat dann nichts draus gemacht, hat er nicht weiter gemacht. Dass die Zirkulation des Geldes und der Waren fortlaufend, wie er sagt, Geld ausschwitzt, dass aus Geld mehr Geld wird, das hat er begründet mit einer Analyse der Produktion, einer Analyse der Ausbeutung in der Produktion, nicht durch eine Analyse der Asymmetrien von Kauf und Verkauf. Über die Ausbeutung parasitären Klassen habe ich ja im Schlüsselbegriff soziale Differenzierung einiges gesagt und Sie haben ja auch einen Text dazu gelesen. Bei Marx fängt die Argumentation immer an mit dem Produzieren der Arbeit, geht über zum Produkt, das dann eine Ware wird und, wie er sagt, sich nach einem Goldleib sehnt. Und in diesem Argumentationsgang erscheint Geld stets in seiner reinen, unschuldigen Mittlergestalt. Aber das Sache wird natürlich ganz anders, wenn man daran denkt, dass der Geldbesitzer stets einen ganz prinzipiellen Vorsprung vor dem Warenbesitzer hat. Und die Frage ist nicht, ob Geld als Zirkulationsmittel nicht, und die Frage ist, ob das Geld als ein Zirkulationsmittel nicht auch noch zusätzliche Eigenschaften hat, die mir noch gar nicht in den Blick gekommen ist. Und die Eigenschaft, an die man hier zuerst denken muss, ist die Liquidität. Die Liquidität. Ein Geldbesitzer, ein Warenbesitzer, der Geldbesitzer verfügt über Liquidität und das übersetze ich mit der Schlagfertigkeit des Geldes. Der Schlagfertigkeit des Geldes. Das heißt, Geld hat einen Austauschbarkeitsvorsprung vor den Waren. Man nennt das auch den Liquiditätsnutzen. Und dieser Liquiditätsnutzen, der ist mit dem sozialen Medium Geld gegeben und diesen Liquiditätsnutzen streichen die Geldbesitzer gratis ein und nicht nur seit Lehman Brothers, sondern auch schon die Jahre vorher haben wir ja weltwirtschaftlich eine nie gekannte Suprematie des Finanzsystems über das Kapitalsystem erlebt und werden es noch weiter haben. Dieser Liquiditätsnutzen entspringt keineswegs der Arbeitszeit, sondern der Zirkulationszeit. Das ist die Quelle des Liquiditätsnutzens. Ich kann das jetzt nicht alles im Einzelnen ausführen, dass ökonomische Theorien sind nicht einfach. Aber von den beiden Zugangsweisen, wenn man sagt, Kauf und Verkauf sind eigentlich identische Vorgänge, man ist mal Käufer, mal Verkäufer, oder Die Alternative, man sagt, es sind völlig differente Rollen. Das ist so wie Feuer und Wasser und Himmel und Hölle. Je nachdem, welcher Seite ich da zustimme, es hat Konsequenzen, die sehr weit gehen in Theorien der Gleichheit und Theorien der Freiheit. Lassen Sie mich noch ein bisschen Marx lesen. Da schreibt er in seinen Manuskripten, den Grundrissen der Kritik der politischen Ökonomie, diese Vorstudie zum Kapital, da sagt er, Geld non olet, also Geld stinkt nicht. Ob der Taler, den einer in der Hand hat, den Preis von Mist oder Seide realisiert hat, ist ihm absolut nicht abzumerken. Und aller individuelle Unterschied, soweit der Taler als Taler funktioniert, ist in der Hand seines Besitzers ausgelöscht. Diese Auslöschung ist aber eine allseitige, da alle Waren sich in Münze verwandeln. Soweit dieser Gedanke. Und dann fährt Marx fort. In der Zirkulation treten sich nun zwar die Austauschenden qualitativ gegenüber als Käufer und Verkäufer, als Ware und Geld, aber einmal wechseln sie die Stelle, der Käufer wird Verkäufer, der Verkäufer wird Käufer und jeder kann nur Käufer werden als Verkäufer. Der formelle Unterschied besteht für alle Subjekte der Zirkulation gleichzeitig. Zitat Ende. Wenn Sie mal in diesem Modell sich vorstellen, das entscheidende Wort lautet in dieser Argumentation ja gleichzeitig. Es geht um die identische Bewegung, philosophisch gesprochen eben die Gleichheit. Und für Marx war Gleichheit und auch Freiheit als formale Bestimmungen immer an das Geldsystem gebunden. Ohne Geld gibt es keine Freisetzung und ohne Geld gibt es keine formelle Gleichheit. Das heißt bei Marx, ich zitiere, wenn das eine Individuum verarmt und das andere sich bereichert, so ist das Sache ihrer Willkür, ihrer Sparsamkeit, Industrie, Moral, also Fleiß und Moral und geht keineswegs aus den ökonomischen Beziehungen, aus den Verkehrsverhältnissen, worin die Individuen in der Zirkulation einander gegenübertreten, selbst hervor. Der in der Zirkulation entwickelte Tauschwertprozess respektiert daher nicht nur Freiheit und Gleichheit, sondern sie sind sein Produkt, er ist ihre reale Basis. Zitat Ende Marx. Ja, wer von der Gleichzeitigkeit, der formellen Identität von Kauf und Verkauf her denkt, wie Marx, ja, der muss dann auch im sozialphilosophischen Sinne die Idee der Freiheit und die Idee der Gleichheit an die Sphäre dieser Zirkulation binden. Und wo kommen dann Unfreiheit und Ungleichheit her? Wenn sie nicht aus der Zirkulation hervorkommen, dann kommen sie woanders her. Wer dieser Gleichzeitigkeit und formellen Identität von Kauf und Verkauf misstraut, wer der Erkenntnis näher tritt, dass Geld seinem Besitzer immer strukturell einen Vorteil vor dem Besitz von Waren gewährt, der ist darauf verwiesen, eben die Fragen der Freiheit und der Gleichheit ganz anders zu diskutieren. Für Marx entstehen Freiheit und Gleichheit sind an die Zirkulation des Geldes gebunden. Und woher kommt die Unfreiheit? Sie kommt aus der Produktion, aus den Arbeitsverhältnissen, aus der Arbeitssphäre. Da, hat er gesagt, da ist eigentlich die Quelle der Unfreiheit der Ungleichheit. Das ist die Produktionsbedingte. Zirkulation hat er nicht gedacht. Anders ist es natürlich, wenn ich sozusagen auf die Zirkulationssphäre, wenn ich da sozusagen sage, da ist eine Asymmetrie vorhanden. Das ist eine Diskussion, die überhaupt erst am Anfang ist. Nicht zuletzt mit der jetzt langsam seinerzeit von Attac in die Welt gebrachten Ideen der Tobinsteuer, der Finanzmarktbesteuerung, wo es ja sozusagen um die Abschöpfung des Liquiditätsnutzens geht. Das fängt gerade erst an, ist kompliziert und wirft überhaupt auch ein ganz anderes Licht auf den Kredit. Vielleicht kann man es so sagen, im Verhältnis von Kreditgeber und Kreditnehmer, da kulminiert ja der strukturelle Vorteil, den der Geldbesitzer vor dem Warenbesitzer hat. Ja, damit breche ich jetzt, gebe noch viel zu sagen zu Tauschen ab und komme zur dritten Funktion von Geld. Geld als Zahlungsmittel haben wir, Geld als Tauschmittel. Und jetzt kommt das dritte, Geld als Wertmesser. Wertmesser. Also fangen wir mit dem Messen an. Das kennen Sie noch alle aus der Grundschule. Nicht? Der eine Stock ist länger als der andere. Der ist ja viel kürzer. Dann nehmen Sie ein Zentimetermaß und messen das. 20 Zentimeter der eine, 60 Zentimeter der andere. Und vor der Schule wussten Sie schon, der große Apfel ist schwer, der kleine ist leicht. Das kann man auch mit der Waage auswiegen. Also zum Messen braucht man Skalen. Mit Skalen kann man mehr oder weniger ablesen und den Differenzbetrag ausrechnen. Und in der Grundschule haben Sie auch schon mit Geld gerechnet. Natürlich, 10 Cent sind ein Groschen, hat man früher gesagt. 10 Groschen ein Euro. Und der Zahlenstrahl, er geht bekanntlich ins Unendliche. Und Kinder sind höchst fasziniert von ganz großen Zahlen. Also in der Hitze des Freiburger Sommers sagt der Kleine auf dem Schulhof, 1000 Eiskugeln. Nein, sagt der andere, 1 Million Eiskugeln. Faszination der großen Zahlen. Gemessen werden Quantitäten, eben Quantitäten, die verrechenbar sind, Geld als Wertmesser. Und hier kommen natürlich unweigerlich die Werte auf uns zu, die ich beim Schlüsselbegriff soziale Norm, Sie werden mir verzeihen, so ins Zwielicht gerückt habe. Was in aller Welt sind Werte? Darauf komme ich jetzt nochmal zurück. Was sind Werte? Erste Frage. Sind Werte etwas, was existierenden Dingen innewohnt? Das ist nur eine Frage, über die sich viele Philosophen in den Kopf zerbrochen haben. Dinge haben bekanntlich Eigenschaften. Sind die Eigenschaften Werte? Da geht auch der Streit der Geister los. Die einen behaupten ja, an den Eigenschaften, da haften die Werte. Eigenschaften sind so etwas wie Qualitäten. Und ohne die Qualitäten der Dinge läuft überhaupt nichts in der ganzen Wertedebatte. Und die anderen sagen, von den Eigenschaften der Dinge führt überhaupt kein Weg zum Wert. Der Wert kommt überhaupt aus einer ganz anderen Richtung. Ich bin es, der eine bestimmte Eigenschaft eines Dings wertvoll nenne. Die Qualitäten entstehen durch meine Bewertung. Nein, sagt der andere, was du da Bewertungs nennst, das ist kein Bewerten, sondern das ist ein Messen und Vergleichen von an den Dingen haftenden Qualitäten. Bewerten heißt Qualitätswerte messen. Na, und dann geht die Diskussion weiter und die Kontrahenten beißen sich schließlich fest. Der eine sagt, nein, ich messe nicht Qualitäten, ich schätze etwas. Unsinn, sagt der andere. Du schätzt nicht, sondern schätzt etwas ab. Und dann wieder der Protest. Nein, ich schätze etwas gerade, weil es für mich einen unschätzbaren Wert hat, den ich mir von dir nicht abschätzig machen lasse. Diese vertrocknete Rose, die mir meine Geliebte vor einiger Zeit geschenkt hat, hat für mich einen unschätzbaren Wert. Um keinen Preis der Welt würde ich sie verkaufen. Niemals. Nicht? Und sein Innerstes durchströmen die schönsten, im teuersten Erinnerungen, ein träumerischer Blick fällt auf die vertrocknete Rose von unschätzbarem Wert. Der andere ist natürlich etwas peinlich berührt und zögert irgendwie dem explodierenden Wertgefühl seines Kontrahenten da einzugreifen. Der sagt erstmal nichts, aber er denkt sich, naja, mit der Zeit wird er wohl auf die Qualitäten der Dinge kommen. Ja, meine Damen und Herren, wir sind beim Wertemessen und darin steckt die Frage, wie kommt man vom Unschätzbaren zum Abschätzen von Äquivalenzen oder Wertdifferenzen? Also, unschätzbar oder schätzbar? Das ist die eine Frage. Äquivalent oder inäquivalent? Und es gibt zwei Antworten, die Sie aus dem Dialog sich schon raus extrahieren konnten. Die einen sagen, erstens, das liegt am Wertgefühl. Und die anderen sagen, man muss mit der Zeit anfangen. Ohne die Zeit läuft gar nichts. Das liegt an der Zeit. Also gehen wir, ich muss heute was trinken. Sie entschuldigen das. Zu der ersten Position, das liegt am Wertgefühl. Der Wert bemisst sich nach subjektiven Wertschätzungen der Marktteilnehmer. Wert ist, so hat das ein wichtiger Volkswirtschaftler gesagt, Karl Menger, ein Name, den Sie sich ruhig merken sollten. So hat das mal Karl Menger formuliert. Oh, Jesus, Jesus, der Tag ist lang, ja. Wert ist, wie Menger schreibt, nichts den Gütern Anhaftendes, keine Eigenschaft derselben, ebenso wenig auch kein selbstständiges, für sich bestehendes Ding. Zitat Ende. Nach dem Genuss von 200 Eiskugeln heute sinkt der Wert der Eiskugel für mich ganz enorm. Und andere Dinge steigen im Wert, sodass es sein kann, dass Dinge, von denen man glauben sollte, dass sie sehr wertvoll sind, weil sie so tolle Eigenschaften haben, recht billig zu haben sind, weil die Marktteilnehmer schon gesättigt sind. Die Größe eines Genusses nimmt bei zunehmender Befriedigung ab, der Wert sinkt, der Nutzen hat eine Grenze. Und diese Lehre von Menger hat einen Terminus technicus, das heißt Grenznutzenlehre nennt man das. Die Grenznutzenlehre. Die Größe eines Genusses nimmt bei zunehmender Befriedigung ab. Der Wert sinkt, nicht? Der Nutzen hat eine Grenze. Das ist die eine Position. Die zweite Position, das liegt an der Zeit. Da wird gesagt, die Grenznutzenlehre heißt das Ding. Grenznutzenlehre. Und finden Sie, wenn Sie das im Lexikon nachschauen, haben Sie die Information. Zweite Position, der Wert eines Gutes richtet sich nach der Zeit, die es gebraucht hat, um dem Gut seine Eigenschaften zu geben. Und die Zeit ist schätzbar und unschätzbar zugleich. Zeit kann man messen. Nicht wahr? 3 Tage habe ich gebraucht, um dieses Bild zu malen. Auch wenn es Ihnen überhaupt nicht gefällt, der Wert steckt da drin. Sie bekommen das Bild nur, wenn ich dafür ein Äquivalent bekomme. Zwar ist meine Zeit auch unschätzbar, 3 Tage meines mir so unaussprechlich teuren Lebens, aber gegen ein Äquivalent Ihrer Ihnen eben auch so unschätzbaren Zeit wäre ich bereit. Unsere Tage unschätzbar für jeden lassen sich dennoch messen, denn wir haben eben doch alle dieselbe Zeit. Das heißt 24 Stunden pro Tag. Das sind die beiden Antworten. Und Sie merken, in beiden Auffassungen geht es immer um einen Übergang. Um einen Übergang, um den Sprung, um die Vermittlung vom Unschätzbaren zum Schätzbaren und vom Schätzbaren zum Unschätzbaren. Ein geheimnisvoller Fortgang, so viel vielleicht zum Wertemessen. Ja, jetzt haben wir eigentlich die 3 Dimensionen durch. Zahlen tauschen, Wert messen. Diese Dimensionen entspringen sehr verschiedenen sozialen Strukturen und im modernen Allzweckgeld sind sie miteinander vermittelt. Ja, jetzt habe ich noch, wie sagt man, ein Schmankerl für die fortgeschrittenen Kriminalistinnen und Kriminalisten unter Ihnen. Also Marx natürlich, muss man immer wieder anfangen, war kein subjektivistischer Grenznutzentheoretiker, sondern ein Zeitäquivalenttheoretiker. Und nun lese ich langsam Ihnen etwas vor aus dem Kapital. Das finden Sie in der Ausgabe Marx Engels Werke, kurz abgekürzt MEW, Band 23, Seite 101. Diese Geschichte, die er da erzählt. Er fängt mit dem Tausch an und endet beim Geld. Messen ist dabei impliziert. Ich zitiere, jeder Warenbesitzer will seine Ware nur veräußern gegen andere Ware, deren Gebrauchswert sein Bedürfnis befriedigt. Sofern ist der Austausch für ihn nur individueller Prozess. Andererseits will er seine Ware als Wert realisieren, also in jeder ihm beliebigen anderen Ware von demselben Wert, ob seine eigene Ware nun für den Besitzer der anderen Ware Gebrauchswert habe oder nicht. Sofern ist der Austausch für ihn allgemein gesellschaftlicher Prozess. Aber derselbe Prozess kann nicht gleichzeitig für alle Warenbesitzer nur individuell und zugleich nur allgemein gesellschaftlich sein. Und hier stößt Marx auf ein Problem. Er fährt fort: Sehen wir näher zu, so gilt dem Warenbesitzer jede fremde Ware als besonderes Äquivalent seiner Ware, seine Ware daher als allgemeines Äquivalent aller anderen Waren. Da aber alle Warenbesitzer dasselbe tun, ist keine Ware allgemeines Äquivalent, worin sie sich als Werte gleichsetzen und als Wertgrößen vergleichen könnten. Sie stehen sich daher überhaupt nicht gegenüber als Waren, sondern nur als Produkte oder Gebrauchswerte. In ihrer Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer wie Faust, also Goethes Faust. Im Anfang war die Tat. Sie haben daher schon gehandelt, bevor sie gedacht haben. Sie können ihre Waren nur als Werte und darum nur als Waren aufeinander beziehen, indem sie dieselben gegensätzlich auf irgendeine andere Ware als allgemeines Äquivalent beziehen. Aber nur diese gesellschaftliche Tat kann eine bestimmte Ware zum allgemeinen Äquivalent machen. Die gesellschaftliche Aktion aller anderen Waren schließt daher eine bestimmte Ware aus, worin sie allseitig ihre Werte darstellen, und diese Ware wird Gold oder Geld. Soweit diese Geschichte von der Entstehung des Geldes. Und nun kommt Folgendes. Dann geht Marx ins Lateinische. Das müssen Sie bitte nicht abschreiben. Das finden Sie alles auf der Seite 101. Latinum ist ja auch abgeschafft im Studium der Soziologie, nicht in Unum Consilium habend und so weiter. Dahinter schreibt er Apokalypse. Und dann fährt er noch fort, den Satz lese ich auch noch. Der Geldkristall ist ein notwendiges Produkt des Austauschprozesses, worin verschiedenartige Arbeitsprodukte einander tatsächlich gleichgesetzt und daher tatsächlich in Waren verwandelt werden. Er redet vom Geldkristall. Und dieses lateinische Zitat heißt, nicht, die haben eine Meinung und werden ihre Kraft und Macht geben dem Tier, das niemand kaufen oder verkaufen kann. Er habe denn das Mahlzeichen, nämlich den Namen des Tieres oder die Zahl seines Namens, Apokalypse. Ja, meine Damen und Herren, Detektive, Detektivinnen, das wäre mal was, wenn Sie keinen Stress haben. Eine klare und zugleich höchst verschlüsselte Stelle. Ich möchte Sie ermuntern, hier ein bisschen Sherlock Holmes zu spielen und diesen Spuren etwas nachzugehen, die Marx hier gelegt hat. Spuren und sowas wie eine Flaschenpost, also ein Zettel mit wichtigen Dingen in einer Flasche verkorkt, ins Meer der Buchstaben geworfen. Also Geldkristall, das ist zum Beispiel ja eine Spur. Wieso eigentlich Kristall? Wieso nicht Metall? Eigenartig. Und wenn Sie diese Spur verfolgen, Geldkristall, so kreuzen Sie über kurz oder lang eine andere Spur eben. In dieser Verlegenheit denken unsere Warenbesitzer mit Faust. Was hat Goethes Faust mit der Geldtheorie zu tun? Nun, enorm viel, und dazu gibt es auch ein wunderschönes Buch, nämlich von Hans-Christoph Binswanger, Geld und Magie. Da können Sie viel draus hören. Ist kein Germanist, sondern ein Nationalökonom, übrigens einer der klügsten, den wir haben. Und dann kommt diese Flaschenpost. Marx zitiert hier aus der Apokalypse, das finden Sie ganz hinten in der Bibel, das ist die Offenbarung des heiligen Johannes, ungeheuer schwieriger Text. Marx zitiert lateinisch, aber wenn Sie jetzt mal versuchen würden, dieses Zitat, wie wir so sagen, zu verifizieren, dann stellen Sie fest, dass es das Zitat überhaupt nicht gibt. Sie stellen fest, dass Marx höchst gezielt in den Text der Apokalypse eingegriffen hat. Das haben Heerscharen von Marxologen überlesen. Wer guckt schon nochmal nach, ob das auch stimmt. Ne? Dieses Zitat gibt es gar nicht in der Apokalypse. Es ist nämlich eine Montage, Eine Montage aus zwei Satzteilen, die aus verschiedenen Geschichten der Apokalypse stammen. Genauer gesagt aus Kapitel 13, Vers 17 und Kapitel 17, Vers 13. Nicht wahr? Das ist geheimnisvoll. Ne? Diese Apokalypse ist ein enorm wilder Text. Das ist eine Art Albtraum. In Kapitel 13 geht es um zwei ganz wichtige Tiere, hohe Tiere. Gucken Sie sich ja mal genauer an, diese beiden Tiere. In Kapitel 17 geht es um eines dieser Tiere, das hier wieder auftaucht, und um die Dame, die darauf reitet. Das sollten Sie sich auch ansehen. Marx hat beide Geschichten vermittelt, und zwar auf eigenartige Weise, mit einem höchst kabbalistischen, textuellen, ja, zahlenmystischen Äquivalententausch. Nicht? Das Flaschenpostzitat besteht aus der Verschmelzung dieser Bibelverse 13, 17 und 17, 13. Eine Verschmelzung, die er dem proletarischen Leser einfach verschweigt und in der lateinischen Wiedergabe überhaupt nicht auftaucht. Es wird natürlich einige Zeit dauern, bis sie sich in den Geschichten orientiert haben. Also solche Tricks, das nennt man wirklich intellektuelle Wertarbeit. Ne? Dauert ein bisschen, bis sie sich orientiert haben. Sie sollten wissen, dass es im Kapitel 13 der Apokalypse um die politische Macht geht und um die falschen Propheten, was ja auch ganz wichtige Gestalten sind. Politische Macht und falsche Propheten. Und im Kapitel 17 geht es dann um die politische Macht und die goldbesetzte Hure Babylon. Also es geht einmal um Macht und Wahrheit und das andere Mal geht es um Macht und Geld in diesen beiden Kapiteln. Das hat er zusammengemixt, ohne zu sagen, dass er es tut. Und Sie müssen natürlich noch eines wissen, dass die Apokalypse der zentrale Text der okzidentalen Kultur ist, der vom Ende der Zeit spricht. Haben Sie vielen Dank für Ihre Aufmerksamkeit.